Kurzwellenpanorama, das Medienmagazin von Radio Österreich International.
Wolf Harran sagt herzlich willkommen zur Ausgabe vom 10. April unseres Medienmagazins. Die heutige Sendung ist ausschließlich einem Thema gewidmet, einem Ereignis, das vor genau 10 Jahren stattfand, der schicksalsträchtigen Amateurfunk-Expedition zu den Spratly-Inseln. Ich bin davon überzeugt, dass diese Dokumentation auch für jene Hörer interessant ist, die sonst nur am Geschehen auf den Rundfunkbändern Anteil nehmen.
DX Spezial.
Die Spratly-Inseln, eine unwirtliche Inselgruppe im südchinesischen Meer, gelten als eines der rarsten Radioländer für Funkamateure. Die rund 350 Korallenbänke, Inseln und Riffe sind unbewohnt, meist kaum größer als ein Fußballfeld und ragen nur wenige Meter über den Meeresspiegel. Dennoch erheben alle Anrainerstaaten Anspruch auf das Gebiet. Die Philippinen, Vietnam, Malaysia, Taiwan und die Volksrepublik China, denn man vermutet dort reiche Ölfelder. Der Streit um den Besitz wird nicht nur auf dem politischen Parkett ausgetragen, sondern vor allem mit wechselnder militärischer Präsenz. Eine Funklizenz ist da nicht so ohne weiteres zu bekommen. Dennoch haben sich immer wieder einige Amateurfunker darum bemüht. Warum? Gero Band, DJ3NG.
Ja, dass der Expeditionsfieber ist wie ein Fieber. Das packt ein und immer mal wieder so in Schüben wie die Malaria. Ich habe es eben damit verglichen.
Ja. Dabei stehen die Spratly der Expeditionen offenbar alle unter einem Unstern. Wer war denn überhaupt dort, seit man diese Stecknadelköpfe im Ozean als eigenes Radioland entdeckt hat?
Letztmalig war das 1979. 1979 waren zwei Amerikaner und ein Australier dort unter dem Rufzeichen 111 Delta X-Ray. 111 Alpha war 1973 dort. Das war die erste größere der Expedition. Und dann war doch der legendäre Gus Browning und Don Miller behauptet doch gewesen zu sein.
Don Miller hat nämlich im September 1965 angeblich nur von seinem Schiff aus gesendet, nicht aber vom Festland. Ich habe hier die QSL-Karte von 111A vom Februar 1973 vor mir. Chester, XV5AC, Frank, WB4UZB und Bob, W1YRC berichteten damals:
Am 18. Februar unternahmen wir den vierten Versuch. Zweimal hatten wir wegen extrem schlechten Wetters bald wieder in den Hafen Phung Tau in Südvietnam zurückkehren müssen. Beim dritten Versuch wurde das Heck des Schiffes schwer beschädigt. Auch diesmal gab es Probleme. Die Yankee trieb nach einem Maschinenschaden 7 Stunden lang manövrierunfähig im Meer. Am 20. Februar landeten wir auf Spratly, schafften in den folgenden 3,5 Tagen trotz ungünstiger Ausbreitungsbedingungen 4.500 QSOs und kamen am 26. Februar, wenngleich mit stotterndem Motor, wohlbehalten nach Phung Tau zurück.
Auch die letzte Unternehmung im Frühjahr 1993 musste auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Wie wir in unseren Sendungen berichtet haben, wollte ein internationales Team unter 9M0S auf die Spratlys. Der Leiter der Gruppe, Joko Häyrinen, OH1NYP, im Interview mit dem Kurzwellenpanorama:
The Navy license we don't have yet, so all the radio parts are okay, but the Navy screening is still open.
Die Funklizenz haben wir bereits. Die Lizenz der Navy steht noch aus. Die malaysische Marine muss uns aber Geleitschutz geben und uns gestatten, die Insel zu betreten. Wenn wir diese Zusicherung nicht innerhalb der nächsten 7 Tage erhalten, müssen wir das gesamte Projekt verschieben.
My principle always operating the X. This is my third expedition is to go via the legal route so that we have the black and white license.
Mein Grundsatz ist es bei allen bisherigen Expeditionen gewesen, strikt legal vorzugehen. Und so soll es auch diesmal sein. Die Funklizenz haben wir schwarz auf weiß. Nun fehlt eben nur noch die Zustimmung der Marine.
Die malaysische Marine wollte den Geleitschutz nicht gewähren. Das Projekt wurde bis auf Weiteres abgebrochen. Zurück in den April 1983. Ein paar Monate zuvor hatte sich eine Runde Kölner Funkamateure über den Atlas gebeugt und ein interessantes Ziel gesucht. Erst wurden die Peter- und Paul-Felsen favorisiert, aber dann entschlossen sich Baldur Drobnitzer, DJ6SI und Gero Band, DJ3NG für die Spratlys. Zwei weitere Kollegen waren bald gefunden, Diethelm Müller, DJ4EI, und Norbert Wieland, DF6FK. Die Frage nach der erforderlichen Lizenz schien es, musste gar nicht erst gestellt werden. Gero Band.
Diese Inselgruppe gehört keinem, wird aber von allen umliegenden Staaten beansprucht. Keine der interessierten Anrainer konnten aber bisher seinen Anspruch durchsetzen, sodass wir es mit der Lizenzierung einfach haben. Es gibt keine Postbehörde dort.
Und Baldur Drobnitzer, DJ6SI, bestätigt auch heute im Rückblick im Wesentlichen diese Ansicht.
Das Gebiet ist unter Disput und alle Expeditionen, die dort stattgefunden haben, haben ohne Rufzeichen gearbeitet, weil keine Behörde zuständig ist, dort eine Lizenz zu erteilen. Bis natürlich auf die Staaten, die sich einige Sandbänke zu eigen gemacht haben. Aber das ist alles noch außerhalb der Legalität. Das ist völkerrechtlich überhaupt nicht verbindlich gewesen. Und dazwischen gibt es auch kleinst Sandgruppen, Sandflächen, wo man anlanden kann, die 1,50 Meter bis 2 Meter aus dem Wasser herausragen, die aber so klein sind, dass sich wirklich kein Staat drumreißt. Und es war einfach vom Status her möglich, von diesen Sandbänken, wie auch die letzte Expedition vor uns, die Amerikaner, von Bar-Kanada gearbeitet haben. Und dort wollten wir auch hin. Und wir wussten also, Bar-Kanada ist so klein, dass es nicht lohnend ist, für irgendeinen Staat dort Fuß zu fassen.
Und somit schien auch die Frage nach dem Rufzeichen, also nach dem Landeskenner, geklärt. Gero Band.
Es gibt dort keinen offiziellen Landeskenner. Wir werden uns an das Gewohnheitsrecht der Amateure halten. Die Amateure haben bisher immer doch den Landeskenner 1S1 Sierra benutzt.
Alle Vorbereitungen wurden also getroffen und kurz vor der Abreise schilderte Gero Band in einem Amateurfunk-Rundspruch seine Pläne.
Wir fahren hier am Gründonnerstag, fliegen wir von Amsterdam aus los, werden einen Tag später in Singapur sein, dann haben wir noch einen Tag zum Einkaufen, all das, was man nicht mitnehmen kann im Fluggepäck, müssen wir dort einkaufen, Autobatterien, Maste für die Antennen und so weiter. Und am Ostersonntag, Nachmittag mit der Flut, laufen wir aus, wir haben eine Yacht gemietet, ein Katamaran, die Siddhartha, wird geleitet von einem deutschen Kapitän, mit dem wir schon in Kontakt stehen. Der ins Patent für große Fahrt hat, trauen wir ihm einiges zu. Wir brauchen ja nicht eine Insel finden, sondern wir müssen eine von 350 Inseln finden und das wird er ja wohl schaffen. Dann sind wir also vom Ostersonntag aus drei bis vier Tage unterwegs. Es sind also eine Strecke von ungefähr 700 Seemeilen. Die müssen wir zurücklegen. Dann werden wir auf der Insel selbst 4 bis 5 Tage Betrieb machen, Tag und Nacht, 24 Stunden. Und danach wieder zurück nach Saigon. Und wir hoffen, dass wir so am Sonntag, nach Weißem Sonntag, die Maschine nach Deutschland besteigen können.
Gero sollte die Heimreise nicht mehr antreten können. Denn was er in seinem Bericht noch ganz unbefangen schilderte, sollte die eigentliche Ursache der Katastrophe werden.
Die Inseln sind sehr flach, das sind also alles Korallenriffe, die zum Teil, die Korallen sind zerfallen und bilden Sanddünen. Einzelne Felsbrocken stehen etwas über die Oberfläche raus, aber insgesamt sind die höchsten Inseln 2,50 Meter über dem Meeresspiegel. Also wenn die Wellen gewaltig hochgehen, gehen sie über eine ganze Insel weg. Sie sollen unbewohnt sein, nun weiß man das nicht, weil eben die Anrainer Anspruch darauf erheben, aus verschiedenen Gründen. Das waren also Korallenriffe, die waren früher nur für Fischer interessant. Die Fischer haben sich nicht lange darauf aufgehalten. Heute vermutet man im Meeresboden Öl. Und dadurch ist das Ganze natürlich sehr interessant geworden für alle diese Länder. Und man versucht zum Teil mit militärischer Anwesenheit seinen Anspruch durchzusetzen. Wir wollen hoffen, dass wir eine Insel finden, die unbewohnt ist.
Eine Hoffnung, die sich als trügerisch herausstellen sollte. Auch die Beschreibung der Ausrüstung, im Interview noch so selbstverständlich vorgetragen, birgt in sich bereits den Kern einer Entwicklung, die tragisch enden sollte.
Wir nehmen 3 Transceiver mit. Die laufen alle mit 12 Volt. Wir haben einen Generator. Aus diesem Generator puffern wir Autobatterien. Und aus den Autobatterien, das ist sozusagen der Zwischenspeicher, aus dem werden die Geräte betrieben.
Generatoren brauchen Treibstoff. Und Benzinkanister, hochgepackt auf dem Deck eines Schiffes, das ist eine gefährliche Sache. Aus dem schriftlichen Bericht von Baldur Drobnitzer.
Wir hatten auch 6 Kanister zu je 25 Liter Benzin gekauft und auf dem Achterdeck verstaut. Normalerweise weigerte sich Kapitän Marx, zusätzlichen Brennstoff in solchen Mengen an Bord zu nehmen, da ein Brand seiner Meinung nach das Einzige war, was seinem Schiff gefährlich werden konnte. »Es ist praktisch unsinkbar«, erklärte er uns vor Fahrtantritt. »Höchstens ein Feuer könnte es vernichten, aber selbst dann würde, wenn es ausgebrannt wäre, der Rumpf, der feuerfest ist, weiter schwimmen.«
Hier nun der letzte Satz aus Gerobans Interview vor der Abreise.
Wenn alles gut geht und wir nicht in irgendwelche politischen Schwierigkeiten reinkommen und sonst uns keiner behindert, wollen wir so am 18., 19. April wieder hier in Köln sein.
Zunächst läuft alles nach Plan. Die vier Funkamateure, der Kapitän Peter Marx und seine chinesische Lebensgefährtin Jenny To, laufen am 3. April 1983 auf dem Hafen von Singapur aus. 1200 Kilometer sind es zum Ziel. Die Siddhartha ist eine 15,5 Meter lange und 8,5 Meter breite Luxusjacht. Das Wort Siddhartha stammt aus dem Sanskrit und bedeutet der, der sein Ziel erreicht. Die Tage vergehen, die See ist ruhig, leider gibt es Gegenwind, dadurch gerät man mit dem Zeitplan in Rückstand. Der Kapitän hat der starken Bewölkung wegen Mühe, den exakten Kurs zu berechnen, aber man genießt das Leben an Bord. Am siebten Tag der Reise, es ist der 10. April, kommt gegen 11 Uhr Land in Sicht. Am Boyna Cay, etwa 40 Meilen westlich vom geplanten Reiseziel Baker, Kanada. Norbert, DJ6FK, berichtet, ehe er auf Deck geht, rasch den Freunden in Singapur, hier ein zufällig erhalten gebliebener Originalmitschnitt, wir nähern uns einer Insel, sieht fast so aus, als seien Menschen dort. Ihr seht Leute, fragt man. Ja, ich glaube, es sind drei, antwortet Norbert. Und da sind sogar Antennen. Na, quittiert der Funkfreund, womöglich ist das eine andere der Expedition. Alle, außer Gero Band, der in der Kajüte bleibt und mit einem Amerikaner funkt, der auf den Philippinen lebt, stehen jetzt an Deck und überlegen, ob sie die verlorene Zeit nicht wettmachen sollten, indem sie gleich hier landen.
Wir fuhren bis auf 1500 Meter an die Insel heran. Menschen sahen wir zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht. Dann drehte der Kapitän bei. Langsam umrundete die Siddhartha am Boyna Cay. Während wir aufmerksam auf den Strand spähten, um dort ein eventuelles Lebens- oder Hoheitszeichen oder irgendwelche Signale auszumachen. Als erstes sahen wir durch das Fernglas einen Wachtturm. Nach einiger Zeit konnten wir Hütten und Baracken erkennen, die einen stark verwahrlosten Eindruck machten. Aber auch bei diesen war kein Hinweis auf menschliches Leben auszumachen. Plötzlich bewegte sich etwas auf dem Wachtturm. Eine Gestalt war zu erkennen, kletterte die Leiter herunter und lief zu einer der Baracken. Die Insel war also bewohnt und bei der Besatzung handelte es sich offensichtlich um Militär. Nun wurde uns die ganze Sache doch etwas unheimlich. Diethelm sagte zu mir, ich habe kein gutes Gefühl. Mir ging es ebenso. Mensch, sagte ich in diesem Moment zu Kapitän Marx, ich glaube, es ist besser, wenn wir hier verschwinden. Vermutlich haben Sie recht, erwiderte der Skipper. Ich werde beidrehen und sehen, dass wir hier wegkommen.
In diesem Augenblick berichtet Gero in seinem QSO, wir erkennen jetzt deutlich, dass die Insel bewohnt ist. Wir werden also nicht landen. Okay, sagt der Partner, wir gehen auf Standby.
Moment sahen wir einen Mann, der mit Kellen herumfuchtelte, wie sie auf den Flugplätzen zum Einweisen der Maschinen benutzt werden. Galten diese Zeichen uns? Was sollten sie bedeuten? Weder wir noch Kapitän Marx hatten eine Erklärung dafür. Ehe wir noch in irgendeiner Art und Weise reagieren konnten, passierte das Unerwartete. Wir wurden beschossen. Krachend schlugen die ersten Geschosse etwa 30 Meter vom Schiff entfernt ins Wasser. »Das ist ein Warnschuss«, schrie ich, stürzte zum Steuer und riss es herum. Noch hofften wir, dass es bei dem Warnschuss bliebe. wenn die Besatzung der Insel sehen würde, dass wir abtreten. Doch bereits wenige Sekunden später schlug die nächste Salve ein. Mit einem Aufschrei stürzte Peter Marx zu Boden. Blut schoss ihm aus Nase und Mund. »Oh Gott, ich kann nicht schwimmen«, schrie in diesem Augenblick Diethelm Müller. Es war das Letzte, was wir von ihm hörten, denn diesmal lagen die Projektile im Ziel. Unsere Benzinkanister, vor denen Diethelm stand, wurden getroffen und explodierten mit lautem Knall. Im Nu verwandelte sich das Heck in ein einziges Flammenmeer.
Diethelm Müller ist tot. Die vier anderen flüchten in die Kajüte, wo Gero Band verzweifelt seinem amerikanischen Funkpartner Pat Mallaby in 0ZO das soeben Geschehene berichtet und SOS-Rufe in den Äther schickt. Pat hat diese Meldung aufgezeichnet. Sie endet mit dem Ruf: Feuer an Bord, Feuer an Bord. Dann bricht die Verbindung abrupt ab. Baldur reißt Gero vom Funkgerät weg. Durch die Dachluke entkommt man aufs Deck.
Die Vietnamesen setzen den Beschuss ohne Gnade weiter fort. Immer weiter dehnte sich das Feuer aus. Krachend brachen die Leichtmetallmasten der Sitarta zusammen. Wir mussten das Schiff verlassen. Verzweifelt sah ich mich nach einer Schwimmhilfe um. Da fiel mein Blick auf die leeren Benzin- und Ölbehälter, die auf dem Vorderschiff verstreut herumlagen. Mit Stricken banden Gero und ich die Kanister zu einer Kette zusammen. Wie lange würden wir uns mit ihrer Hilfe über Wasser halten können? Rettung auf der Insel zu suchen, dorthin zu schwimmen, war zwecklos. Man hätte ein Scheibenschießen auf uns veranstaltet. Da klatschte plötzlich das Dinghy, das Beiboot der Sitarta, aufs Wasser und trieb langsam ab. Peter Marx band zwei leere Plastiktonnen zusammen, die Jenny als Deckung dienten, und tatsächlich gelang es ihr, das Boot schwimmend zu erreichen, mit dem einzigen Ruder, das sich darin befand, in unsere Nähe zu paddeln und uns aufzunehmen. Unter ständigem, gnadenlosen Beschuss kletterten wir in das Boot. Den schwerverletzten Peter Marx zogen wir mit vereinten Kräften hinein.
Fünf Personen in einem winzigen Boot, ohne schützende Kleidung gegen die sengende Sonne des Tages und die beißende Kälte der Nacht, ohne Nahrung und Trinkwasser, ohne Medikamente, ohne Navigationshilfen oder sonstige Ausrüstung. Die Lage ist verzweifelt, aber man hofft. Hofft, dass die SOS-Rufe aufgefangen wurden, hofft, dass die Freunde daheim alles Erforderliche in die Wege leiten werden. Man wartet. Einen Tag, zwei Tage. Tatsächlich sind Suchaktionen angelaufen, durch die US-Küstenwache auf den Philippinen, durch den Miteigentümer des Schiffes, der im Flugzeug das Gebiet abkämmt. Vergeblich. Unterdessen haben in Deutschland die Medien den Fall aufgegriffen. In einer Rundfunksendung meldet sich ein Korrespondent aus Singapur.
Sind schwache SOS-Rufe empfangen worden, allerdings im Dauerfunk, also nicht nur einmal, sondern dauerhaft, sodass man die auch hätte eigentlich orten müssen. Und ich hoffe, dass die Amerikaner, die ja in den Philippinen nicht so weit weg sind, dieses geschafft haben, die ja große elektronische Anlagen dort unten haben. Denn die Positionsmeldung, die in dieser Durchsage gegeben wurde, war nicht sehr präzise. Heute Morgen zwei Maschinen losgeflogen. Die erste ist heute Morgen, die zweite heute Nachmittag. Die erste ist heute Mittag zurückgekommen, hat nichts gefunden. Auch die zweite ist ausgerüstet mit allem, was man zur Seenotrettung braucht, ist unterwegs oder jetzt nach Brunei zurückgekehrt. Aber von dort haben wir noch keine Nachricht, ob sie erfolgreich war, ob sie das Boot gefunden hat, ob sie helfen können oder nicht.
In Köln berichtet Hans-Joachim Kotte von einem weltweiten Notnetz der Funkamateure.
Das geschieht aus dem Kölner Raum. Ferner die befreundeten Funkstationen in Manila, der DK9VC-DO2, ein Herr Henner Hoffmann, 9V1WC, der sitzt in Manila, in Singapur, und in Port Darwin in Nordaustralien lauscht und hört VK8NE. Und die haben diesen Funkspruch ebenfalls aufgefangen, aber es sind doch einige Unklarheiten, sodass man das noch zu den nicht bestätigten Meldungen zählen muss.
In dieser Nacht hat Baldur eine Vision. Er beschreibt sie so.
Als ich wach wurde, war es, als ob ich vor einer Wand säße. Nebel, so dick, wie ich ihn noch nie erlebt hatte, hüllte mich ein. Nicht einmal meine Freunde, die keine 2 Meter von mir entfernt lagen, konnte ich erahnen. Angestrengt lauschte ich in den Nebel. Vielleicht würde jetzt in der Nacht ein Schiff an uns vorbeifahren. Da plötzlich hörte ich eine Stimme, eine Männerstimme, gut akzentuiert und von angenehmem Klang, die in deutscher Sprache laut und deutlich zu mir sagte: Am 10. Tag werdet ihr gerettet. Dann war es wieder still. Nichts, nicht der geringste Laut war aus dem Nebel mehr zu hören.
Und diese seltsame Prophezeiung sollte sich erfüllen. Zuvor aber gab es ein 10 Tage dauerndes Martyrium zu erleiden. Als die Hoffnung schwand, von einer Rettungsaktion entdeckt zu werden, ergriff der schwerverletzte Skipper Peter Marx die Initiative. Er schätzte die Drift des Dinges auf 35 Meilen pro Tag, und zwar in Richtung auf die am dichtesten befahrene Schifffahrtsstrecke der Welt zu, die zwischen Hongkong und Singapur liegt. Durchhalten. Noch tagelang durchhalten. Das war die einzige verbliebene Chance.
Unser Dasein schrumpfte zu einem furchtbaren Einerlei. Warten, hoffen, Kampf mit Hitze und Durst und dann in den langen Nächten ein Dämmern und Dösen, ohne dass man daraus hätte neue Kraft schöpfen können. Die Hoffnung, dass diese 12 kalten, sinnlosen Stunden der Nacht vorbeigehen würden. Die Hoffnung, den nächsten Tag nicht nur zu erleben, sondern auch zu überleben. Ein furchtbarer, hoffnungsloser Kreislauf, in dem die einzelnen Minuten, Stunden und Tage verschwammen.
Am 5. Tag beginnt Gero Band zu kränkeln. Er ist Asthmatiker, er braucht Medikamente, sein Gesundheitszustand wird mit jeder Stunde bedenklicher. In der Nacht zieht das erste Schiff am Dinghy vorbei, in nur 200 Meter Abstand, ohne auf die Signale der Schiffbrüchigen aufmerksam zu werden. In der Nacht darauf sind es 9 Schiffe. Dann fliegt ein Flugzeug über dem Boot dahin, dreht Schleifen, dreht wieder ab. Gegen 13 Uhr am Montag, dem 18. April, stirbt Gero Band. Völlig ruhig dämmert er still hinüber. Es bleibt keine Wahl. Der Leichnam muss über Bord gekippt werden.
Er schwamm auf dem Wasser. Das Gesicht, uns zugewandt, trieb er in der Strömung neben uns her. Und dann, als ob das Meer einen Blumengruß zu seiner Bestattung aus seinen Tiefen emporsenden würde, tauchten rund um die Leiche große, weiß blühende Tangbüschel auf. Noch lange konnten wir ihn sehen. Ihn quälte nichts mehr. Etwas von dem Tang fischte Norbert auf und meinte: Das bringe ich seiner Familie mit.
Am 10. Tag endlich, dem 19. April 1983, fährt eines der vielen Schiffe nicht vorbei. Das Containerschiff MV Linden entdeckt um 17.25 Uhr auf 7 Grad 52 Minuten Nord und 109 Grad 05 Minuten Ost die Schiffsbrüchigen, die 243 Stunden in ihrem winzigen Boot dahingetrieben waren. Norbert Wieland, der kaum noch weitere Stunden überlebt hätte, schildert heute diesen Augenblick so.
Wenn sehr viele Schiffe an einem vorbeifahren, ist es ganz logisch, dass man etwas deprimiert weg, oder wird. Auf der anderen Seite hat Peter Marx, der Kapitän, ja immer gesagt, jemand sieht uns und mein Freund Volker, der sucht uns. Und da hatte ich also auch die Hoffnung nie aufgegeben, doch noch irgendwann gerettet zu werden oder gefunden zu werden. Und zu dem Schiff, das uns dann letztendlich aufgenommen hat, das habe ich also nicht kommen sehen. Da war ich also, man kann sagen, gleich im Koma. Jedenfalls war ich also geistig in dem Augenblick nicht da. Ich habe also erst das Schiff wahrgenommen, als es wieder zurückkam, und war fast neben unserem Bootchen.
Gab es in diesen 10 Tagen jemals einen Augenblick, an dem du endgültig die Hoffnung aufgegeben hast?
Nein, niemals gab es diesen Punkt. Aber ich habe nie die Hoffnung aufgegeben, also das kann man nicht sagen, noch unter Umständen noch gefunden zu werden. Also die Hoffnung war immer da.
10 Jahre sind seitdem vergangen. Unsere Frage heute an die beiden überlebenden Funkamateure: Was ist für euch von diesen Tagen geblieben? Baldur Drobnitzer?
Ja, es ist eine positive Erfahrung gewesen, zumindest für mich. Ich habe sehr viel daraus gelernt. Unter anderem bin ich da auch durch diese Sache Christ geworden und habe doch verschiedene Dinge in meinem Leben eine andere Richtung gegeben. Und ich blicke bei verschiedenen Anlässen immer sehr dankbar zurück, was da gewesen ist und auf die wunderbare Rettung, und muss sagen, ich kann einfach nur sagen, ich fließe oft bei verschiedenen Gelegenheiten über vor lauter Dankbarkeit, dass mir diese Gnade nochmal zuteil wurde, wo ich vollkommen mit dem Leben abgeschlossen hatte, nochmal wieder leben zu dürfen, und zwar sehr viel intensiver, sehr viel bewusster und gezielter.
Ganz ähnlich die Antwort von Norbert Wieland.
Es gibt also zwei Aspekte bei dieser ganzen Angelegenheit. Die eine ist für mich persönlich, ich möchte diese Zeit auf dem Boot und überhaupt die ganze Expedition nicht missen. Jeder Tag, der freut mich. Ich kann mich also jetzt wesentlich mehr an Kleinigkeiten, an Dingen freuen, über die mir vorher vielleicht sogar weggegangen ist. Die andere Seite ist, im Nachhinein gesehen, was sich in den Medien abgespielt hat. Diese Sache kommt also immer wieder hoch noch und hat einen sehr, sehr bitteren Nachgeschmack bei mir hinterlassen.
Baldur war seitdem wiederholt wieder auf die Expeditionen unterwegs. Wie steht er heute zu solchen Unternehmungen?
Ja, ich würde also heute solche kritischen Gebiete vollkommen ausgrenzen.
Und Norbert, würdest du abermals an einer Expedition teilnehmen?
Ist keine Frage, dass ich also zu jeder Zeit, so wie es meine Zeit erlauben würde, einer Expedition mitmachen.
Ein PS zu unserem Bericht: Man sagt, die Zeit heilt alle Wunden, und man sagt, das Leben geht weiter und bald landet man wieder im alten Trott. Die abschließende Frage an Baldur Drobnitzer: Seid ihr Überlebenden nach wie vor in Verbindung?
Ja, es ist so, wir waren ja eigentlich bis zum vorletzten Tag waren wir 5.
Ja.
Und wir haben also die Überlebenden, wir haben also keinen direkten Kontakt mehr zu Kapitän Marx. Norbert Wieland ist, glaube ich, vor 2 Jahren in Singapur gewesen, hat Kontakt mal mit ihm aufgenommen. Das ist auch schon über diese Distanz, haben wir also uns ein bisschen aus dem Auge verloren, während der Norbert Wieland und ich ein sehr inniges Verhältnis haben.
Ich danke allen, die mitgeholfen haben, dokumentarisches Material zu diesem Bericht beizustellen. Vor allem natürlich Baldur Drobnitzer, DJ6SI, und Norbert Wieland, DF6FK. Die Zitate stammten aus dem Buch Am 10. Tag werdet ihr gerettet, das Baldur Drobnitzer jetzt erst veröffentlicht hat. Es kostet inklusive Versand 15 D-Mark und ist erschienen im Verlag Rüdiger Flock, Melatengürtel 109, Deutschland West, 5000, Köln 30. Das war das Kurzfilmpanorama. Sprecher Roland Knie, Produktion Christine Sucek, Tontechnik Manfred Gorke, Gestaltung Wolf Harand, Oskar Goenz, Whisky Hotel Charlie. Oh, yeah.